Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Schönen guten Tag zusammen. Immer mehr Sportdokus versuchen aus Spielern und Trainern charismatische Helden zu machen. Selbst beim Handball.
Alfred Gislason, 28 Jahre lang einer der erfolgreichsten Vereinstrainer der Welt. Kein anderer hat die Champions League mit zwei verschiedenen Vereinen gewonnen.
Man sagt über Alfred, alles, was er berührt, wird zum Gold.
Das hat er als Bundestrainer bisher noch nicht bewiesen.
Ja, schade. Aber ab morgen hat der Handball-Nationaltrainer die Chance, bei der EM zu liefern. Getrommelt wird vorab jedenfalls immer mehr mit Sportdokus wie dieser, auch beim Basketball und beim Fußball. Und wir fragen gleich, ob das zündet und was dahinter steckt. Willkommen zum Kompressor. Wenn Sportler zu Popstars werden. Im Fall des jetzt verstorbenen Fußballkaisers Franz ist die Sache klar. Große Persönlichkeit, großes Talent, Volksnähe und Eleganz, Erfolg und Sexappeal. Also da war eigentlich alles da. Sogar der späte Karrierekater dann noch in Form einer Korruptionsaffäre. Die ARD-Doku Beckenbauer kam per Zufall als Nachruf daher. Besser hätte das Timing da nicht sein können, so makaber das auch klingt. Dabei häufen sich die Sportdokus in letzter Zeit auffällig. Zum morgen beginnenden Handball-EM gibt es die Handballstars, privat wie noch nie, ebenfalls in der ARD-Mediathek. Erst im September gab es 4 Folgen über die deutsche Fußballnationalmannschaft und ihr Scheitern in Katar und fast zeitgleich 6 Episoden über das Basketball-Nationalteam, das im Gegenteil ja plötzlich Weltmeister wurde. Also werden hier PR-mäßig Sportstars gemacht oder steckt da mehr dahinter? Das ist eine Frage, mit der sich Journalist und Buchautor Gunnar Leue beschäftigt. Herr Leue, warum denn auf einmal so viele Sportdokus? Ist das ein neues Genre?
Das ist schwer zu sagen. Also allein durch die Häufigkeit, jetzt kann man vielleicht sagen, ja, das ist ein neues Genre. Es gibt ja schon sehr lange Biografien, also Bücher über Sportler, über erfolgreiche Sportler. Insofern wird das jetzt einfach ins Fernsehen auch übertragen und es fällt natürlich schon auf, dass das einfach quantitativ jetzt so viel ist. Und
was steckt dahinter?
Naja, also ich glaube, dass ein Hauptgrund ist, dass das Publikum, vor allem noch das jüngere Publikum, daran gewöhnt ist, dass über Sportler, wie auch über andere Popstars, sag ich mal, Musiker, so eine Rundumbeleuchtung stattfindet. Also, dass man die von allen Seiten zeigt, dass dieses Private oder also da völlig aufgehoben wird im Musik-Pop-Bereich, sage ich mal, war es schon immer so ein bisschen der Fall. Im Sportbereich war das ja lange nicht so extrem. Einer der ersten, wenn man so will, um mal auf Franz Beckenbauer nochmal zu kommen, war wahrscheinlich der Kaiser, der ja so auch der erste große Fußball-Popstar in Deutschland gewesen ist und dessen Privatleben da auch sehr ausgeleuchtet wurde. Aber ansonsten war das ja lange Zeit nicht so, dass Sportler sich in ihrer ganzen Persönlichkeit in der Öffentlichkeit da präsentieren mussten oder bereit waren, sich da auch freiwillig zu präsentieren, sondern eher so in Ausnahmefällen. Jetzt ist das, es scheint so ein bisschen Standard zu werden.
Und das eben auch in Sportarten, die bisher nicht so populär in Deutschland waren. Also Basketball und Handball sind zwar populär, sagen wir mal, im normalen sportlichen Sinne, aber eben nicht, dass einzelne Stars so herausgehoben werden, wie Sie das gerade beschrieben haben.
Ja, also das ist schon so, dass die Sportarten, die jetzt auch nach ganz oben drängen, da werden sie teilweise natürlich nicht ankommen, weil an den Fußball reichen sie nicht heran. Aber natürlich schauen die sich ab, was die Fußballer da so treiben und möglicherweise auch erfolgreich machen in der Selbstvermarktung. Und dann ziehen die natürlich nach, die Basketballer, die Handballer. Ich meine, Basketball in den USA, NBA, das ist sowieso schon
das ist
auch
klar.
Üblich. Mm-hmm. Und Basketball ist eh so ein Sport, der so sehr mit Pop aufgeladen ist. Man denkt auch an Hip-Hop und solche Dinge. Beim Handball ist das ein bisschen anders, der ja auch, finde ich, ein sehr deutscher Sport ist. Da wirkt das dann möglicherweise auch ein bisschen aufgesetzt, wenn man da so eine Pop-Drama-Show draus macht. Deswegen wohnen vielleicht auch diese drei Teile der Doku mehr so im Porträtstil abgehandelt.
Also Sie meinen, die Macher trauen sich dann doch noch nicht ganz, den ganz großen Pomp aufzufahren?
Nee, beim Handball offenbar nicht. Kann sein, dass das passiert, wenn sie Europameister werden sollten. Aber jetzt so im Vorfeld ist auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also da die Glaubwürdigkeit zu behalten, weil die Handballfans sind auch nicht vom Typus so dieselben wie die Fußballfans. Ja? Also im Handball wird zwar auch mittlerweile vor den Spielen so ein bisschen Musik gespielt und dann meinetwegen mit Scheinwerfern da was ausgeleuchtet, wie auch bei anderen Sportarten, Eishockey. Aber dieses ganze Rundum-Gedöns, es ist nicht so groß wie beim Fußball, wo ja vor dem Spiel, während des Spiels, nach dem Spiel die große Beschallung da einsetzt und auch in der Werbung.
Sollen da die Typen eben aufgebaut werden, die, sagen wir mal, wie jetzt NBA haben Sie angesprochen, Menschen, die sozusagen das Starpotenzial haben und die dann durch solche Doku-Produktionen eben nach oben gepusht werden?
Ja, das weiß ich natürlich nicht. Also ich kenne die Leute nicht, die da möglicherweise im Hinterzimmer überlegen, wen bauen wir da jetzt auf. Aber wenn sich abzeichnet, dass ein Spieler so Star-Potenzial hat, ich glaube dann, und gerade auch bei jungen Leuten ankommt, die ja gleichzeitig auch eine interessante Zielgruppe sind sozusagen für irgendwelche Produkte, dann glaube ich schon, wird da versucht, so ein bisschen bewusst was aufzubauen. Beim Handball speziell würde ich sagen, da versucht man so diese noch so eher kollektive Euphorie in Deutschland so ein bisschen zu befeuern. Da wird, glaube ich, nicht so sehr der einzelne Star herausgekehrt, selbst wenn jetzt der Kapitän da und der Torwart Wolf auch so mit eigenen Folgen bedacht wären. Aber Handball ist ja auch wirklich ein ganz krasser Kollektivsport. Und die Handballer selbst ticken da auch anders. Da wird sozusagen das Star-Appeal nicht so hervorgekratzt, wie es beim Fußball der Fall ist.
Ist es denn so, dass man jetzt zunehmend vom Handball und Basketball auch Rückkopplungen auf die Popkultur beobachten kann? Also beim Fußball ist es klar, es gibt die Trikots von Müller und Götze und wie sie alle heißen, die natürlich auf den Straßen getragen werden, die Schuhe, gar keine Frage. Beim Basketball ist mir die Mode noch nicht ganz aufgefallen. Also dass sich jetzt die Leute einen blonden Fleck wie Dennis Schröder in die Haare reinfärben.
Ihnen? Nee, auf jeden Fall ist es mir auch nicht, aber ich glaube schon, dass beim Basketball das einigermaßen funktionieren kann, weil es da gibt es auch diesen Link zur Popkultur in Amerika, den gibt es beim Handball nicht. Also ich glaube, Basketball ist hat schon immer so eine sehr poppige Seite. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut so bei jungen Leuten.
Aber hat es ja bisher nicht geschafft, also nicht wirklich.
Nö, ist natürlich immer gekoppelt auch so mit Erfolgen. Also du kannst, wenn du nicht erfolgreich bist, glaube ich, dann kannst du sonst was anstellen. Dann kriegst du die Masse nicht. Ja, also das muss schon irgendwie, da muss beides da sein.
Also, naja, jetzt mit dem WM-Titel könnte man ja meinen,
genau,
jetzt geht's
richtig
los.
Mit dem WM-Titel kann das eben gut funktionieren, coole Typen dabei. Aber ansonsten brauchst du natürlich als Basis immer Erfolg.
Ja.
Nur so entstehen ja Idole.
Also ist, was Sie ja auch so genannt haben, dieses Genre der Sportdokus, was jetzt immer mehr nach vorne drängt, primär ja eben eine neue Kunstform, die auf ein Zeitphänomen reagiert, Ihrer Meinung nach? Oder ist es eben halt doch PR und im Prinzip Marketing der Sportverbände?
Also ist beides und im Moment scheint es mir eher so PR zu sein. Und die Sportverbände versuchen natürlich über diesen Weg sozusagen eine professionelle Medienarbeit, will ich es mal nennen, ihre Sportart da ein bisschen zu pushen. Ob es jetzt künstlerisch wertvoll ist, kann man sich drüber streiten, muss man auch sehen. Es hängt sicherlich auch ein bisschen davon ab, welche interessanten Regisseure möglicherweise solche Doku machen. Also ob die so einen künstlerischen Mehrwert haben. Bis jetzt scheint mir das eher so ein bisschen profan, so abgehandelt. Also
der Sportdoku muss noch
filmerisch fand ich das jetzt alles nicht so super interessant. Da hatte das keinen großen Reiz. Also ins Kino würde ich damit nicht gehen.
Sportdokus haben Konjunktur. Hintergründe hat Kollege und Buchautor Gunnar Leuhe recherchiert. Ich bedanke mich.
Ich bedanke mich auch.
Schon mal im Haus des Papiers gewesen, das gibt es wirklich, nicht zu verwechseln mit der Casa de Papel, der Streaming-Serie Haus des Geldes, völlig was anderes. Das Haus des Papiers steht in Berlin und ist ein Privatmuseum. Es widmet sich eben diesem besonderen Material, das wir alle ja doch noch immer täglich nutzen oder zumindest in Reichweite haben. Papier, ein Werkstoff auch für die Kunst und das seit Jahrhunderten. Das Museum haben die Unternehmerinnen Ulf Vorer und Annette Bär 2021 gegründet. Hallo, Frau Bär.
Hallo, Herr Oppel.
Ja, willkommen im Studio. Wie kamen Sie denn darauf, dem Papier ein Museum zu widmen? Was ist so faszinierend daran?
Die gesamte Geschichte geht natürlich total lang, aber ich versuche es abzukürzen. Es kam eins zum anderen. Entstanden ist es in 2017. Im November standen wir in Paris. Es ist eine Fotomesse und wir arbeiten auch wir machen großformatige Drucke für den internationalen Kunstmarkt. Wir sind Art Producer. Und stehen wir vor so einem Werk und denken, was ist das denn? Weil es hat jemand ein sehr großes Foto zerschnitten und daraus etwas komplett Neues geformt. Und das war so elektrisierend und auch erregend auf eine Art zu sehen, dass der Werkstoff Papier, mit dem wir tagtäglich arbeiten in unserer Firma, so viel mehr sein kann als eben einfach nur ein Material, auf dem wir drucken. Das ist die eine Geschichte. Da haben wir gesagt, hey, da wollen wir jetzt den Rest unseres Lebens das eben unterstützen, sponsern und Geld draufwerfen, um den Menschen draußen zu zeigen, Papier ist mehr als nur ein Zettel, auf dem wir schreiben. Und naja, also das so als grobe Richtung kann man sagen.
Das heißt, also Papier wird nicht nur sprichwörtlich als Kunst, sondern tatsächlich Kunstwerke aus Papier. Die hat man ja im wahrsten Sinne des Wortes nicht so auf dem Schirm.
Absolut nicht. Also wir hatten das bis dato auch nicht. Und wie gesagt, ich bin da auch beschämt, weil selber als Künstlerin lange Jahre gearbeitet oder eigentlich müsste der Blick da wacher sein und auch mehr hinschauen, was andere machen. Bei Papierkunst habe ich, wie viele andere auch, immer an Origami gedacht. Oder eben so, man schöpft irgendetwas und dann werden da so geschöpfte Objekte raus. Aber dass es ein Werkstoff ist, aus dem wir wirkliche, echte, verstörende, anregende, erregende, aufregende oder uns verstummen lassende bildende Kunst machen können, das war für mich neu und toll.
Vielleicht nehmen wir mal ein Beispiel. Also klar, auf Ihrer Webseite sind natürlich welche zu sehen, aber jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, also was für ein Werk kann man in Ihrem Museum sehen? Können Sie das mal beschreiben?
Ja, wenn man reinkommt jetzt, als allererstes sieht man zwei sarkophagähnliche Dinge aus einem Art Kunstharz und dort sind eingegossen zwei schimmelnde Stapel, große Stapel aus Papier und da kann man noch den Schriftzug lesen, für morgen. Und wir erklären diese Werke zum Beispiel auch nicht. Wir fragen die Gäste, was sehen sie? Weil unter anderem versuchen wir den Gästen auch zu zeigen, was ist Kunst? Kunst ist ja für jeden was anderes. Wir möchten helfen, dem zu trauen, was man sieht. Und manche Leute sagen dann, ja, für mich, ich denke an die Post, die ich nicht öffnen will und irgendwann hat es sich erledigt. Oder andere sagen, ja, ich spare für etwas für morgen und vergesse heute zu leben. Und tatsächlich in diesem Block eingegossen ist ein super aktiver Organismus. Schimmel ist etwas sehr aktiv Lebendiges und in dem Moment, wo wir es eingießen, erstarrt es und ist tot. Also ein sehr aggressiver Akt, aber es sieht halt ganz toll aus. Wir haben Papiere, die werden zärtlich umarmt von sehr weichen Kohlenstoffen, wie zum Beispiel Graphit. Wir haben Papierbögen, die sind geköhlert und sind zu einem harten Kohlenstoff, wie zum Beispiel Carbon, verwandelt worden und. Also, und wir haben Papiere, die sind ausgelöscht, die sind nur noch als Abdruck in einer Keramikplatte zu sehen in Form eines DIN A4-Blattes.
Also jetzt habe ich schon mal ein sehr gutes Bild. Sind das dann auch ausgesprochene Papierkünstler? Also kennt man die als Papierkünstler? Oder ich habe gesehen, Rosemarie Trocke ist auch mit dabei. Oder sind es auch Künstler, die eben auch mit anderen Werkstoffen arbeiten?
Es sind zum Teil Künstlerinnen und Künstler, die mit dem Werkstoffpapier in erster Linie arbeiten. Aber zum Teil, dadurch, dass wir ein Residenzprogramm haben, da kommen wir später drauf, kommen eben auch Leute, die vorher ausschließlich mit Glas und Stahl zum Beispiel gearbeitet haben, wie Alex Lebus, und die dann bei uns erstmals sich eben durch den Werkstoffpapier ausdrücken. Aber es sind auch sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die eben in erster Linie den Werkstoff benutzen.
Einige Arbeiten könnte man ja, naja, kontrovers nennen, wie zum Beispiel, also das mit dem Schimmel war ja auch schon ganz spannend, aber dann gibt es auch eine Skulptur von Lars Eidinger, die man auch salopp gesagt als vollgerotztes Taschentuch begreifen könnte, wenn man wollte. Ja. Wie vermitteln Sie Besuchern, dass das eben auch Kunst ist?
Also viele, dieses Objekt ist nicht in der aktuellen Ausstellung. Wir hatten es in den ersten zwei Ausstellungen, als wir angefangen haben. Und manche sind halt gekommen, um Lars Eidingers Taschentuch zu sehen und haben en passant dann auch die anderen Werke gesehen und andere waren überrascht, das zu sehen. Wir sprechen schon darüber und sagen, was sehen Sie denn da eigentlich? Und das ist ja das Schöne, wenn 100 Menschen auf das gleiche Objekt schauen, sehen wir in ihren Beschreibungen 100 verschiedene Objekte. Und das ist eben auch Kunst. Also wir helfen zu verstehen, dass etwas, was am Straßenrand liegt, an dem wir täglich vorbeifahren, weil wir es nicht sehen, in dem Moment, wenn wir es auf den Sockel tun und eine Glashaube drüber, ist es etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Es wird sichtbar und dadurch kommt es in unser Bewusstsein und das ist eben auch Kunst.
Klar, das ist natürlich ein ähnlicher Ansatz wie die Banane, die an der Wand hängt, ne? Aber ich meine, Ihr Museum ist ja weit mehr. Also wollen Sie in gewisser Weise auch den Ruf des Papieres in Zeiten der allgegenwärtigen Digitalisierung retten und das ein bisschen bewahren?
Absolut, ja. Also da, ich hoffe, meine Antworten sind nicht zu lang.
Nein, ist wunderbar. Ist sehr
anschaulich. Okay, gut. Wir sind ja Unternehmerinnen und arbeiten, wie gesagt, für den Kunstmarkt. Und manchmal kamen Anfragen, ja, was kostet denn so ein Feinartprint irgendwie 6 mal 12 Meter? Und dann sagen wir halt den Preis. Unsere Preise berechnen sich über Quadratmeterpreise. Wir arbeiten mit unfassbar teuren Wertstoffen, also Papieren und Pigmenttinten. Und dann fallen die halt vom Glauben ab und kaufen sich das Kunstwerk auf Kunststoff. Und das hat uns schon immer irre geärgert, weil Kunststoffe etwas ist, was die Erde, auf der wir leben, hat ja auch einen Wert. Und diese Kunststoffe müssen irgendwann sehr teuer verschrottet werden. Und als dann mit dem Museum, also wir haben schon angefangen, alles, was wir vorher erlebt haben in den Jahrzehnten unseres Lebens, zu sagen, jetzt können wir hier einen Hebel ansetzen. Wir haben eine gewisse Macht, auch eine gewisse wirtschaftliche Macht. Also wir sind wirtschaftlich erfolgreich. Wir haben das Geld und wir können uns das leisten, dass eben hier viel Licht und Geld auf den Werkstoff zu werfen und durch ein Paper Art Award und dieses Museum, um den Ruf des Werkstoffes weltweit zu verändern und den etwas verstaubten Eindruck, den man oft von der Papierkunst hatte, absolut zu refreshen, also in unsere Jahre, in unser Jahrhundert zu holen, wenn man so will. Und auch die Künstlerinnen und Künstler zu zwingen, wenn ihr da mithalten wollt, müsst ihr noch weiter denken und noch mehr experimentieren und noch einen Schritt weiter gehen. Und dadurch hat sich das Tempo, wie in dem die Papierkunst der Welt sich entwickelt, unglaublich erhöht, also durch unsere Leistung. Mhm. Und da sind wir schon noch stolz drauf.
Das ist ein sehr interessanter Ansatz auch mit den Umweltschutzaspekten natürlich. Also sie betreiben eine Art Papiermäzenatentum, ja?
Ja.
Sie vergeben nämlich auch, das haben Sie eben angesprochen, eine sogenannte Papierresidenz. Was ist das genau und wie kann man da mitmachen?
Ja, das ist ganz etwas ganz, ganz, ganz Tolles. Man kann sich jetzt bewerben, noch tatsächlich bis kommenden Montag um 12 Uhr mittags. Es sind insgesamt 4 Residenzen, 3 in Berlin, eine in München, mit einem Gesamtwert von 60.000 Euro. Das ist also für ein Kunststipendium oder Kunstresidenz ein echt krasser Wert. Und wir haben verschiedene Partner mit reingeholt, unter anderem eben die Hahnemühle konnten wir überzeugen und kennen. Das sind Freunde, mit denen wir schon lange kooperieren. Und da bieten wir Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit, mit dem Werkstoffpapier zu experimentieren, ohne darüber nachzudenken, oh krass, wie teuer ist das, wenn ich es kaputt mache. Und zum Beispiel alle, die am ersten Tag bei uns sind, die zwingen wir, so groß wie möglich zu drucken und dann diesen ersten Print erstmal kaputt zu machen, weil da machst du mal eben 600 oder 800 Euro für die Tonne und das überwindet halt so Grenzen. Man möchte ja nichts vernichten, aber in der Kunst und in der Entwicklung eines persönlichen Werkzyklus gehört es ja dazu, dass du dich weiterentwickelst und neue Erfahrungen machst. Das also, bieten wir.
Das hört sich sehr spannend an. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einige sich mal die Seite vielleicht des Museums Haus des Papiers anschauen, samt dem Residency-Programm, auf das sich eben Künstler noch bis zum 15. Januar bewerben können. Und das war die Co-Direktorin dieses Museums, Annette Berr. Ich bedanke mich herzlich, dass Sie da waren.
Dankeschön, Herr Oppel. Tschüss.
Gehört im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Miriam Rossius.
Die New York Times steht in der Kritik, weil sie in einem Essay über Taylor Swifts Sexualität spekuliert hat. Der Meinungsartikel listet Anspielungen auf die LGBTQ-Gemeinschaft auf, die in den Songs der US-Musikerin offenkundig oder vermeintlich vorkommen. Die Autorin des Beitrags stellt die These auf, dass Swift über verschlüsselte Botschaften signalisiert, selbst zur LGBTQ-Community zu gehören. Wie der Guardian berichtet, löste der Artikel sowohl bei der Leserschaft der New York Times als auch im Umfeld von Taylor Swift Kritik aus. Ein Mitglied von Swifts Team sagte dem Fernsehsender CNN, hinter der Veröffentlichung stünden Sexismus und ethische Verfehlungen. Gemeinden der evangelischen Kirche dürfen in Online-Gottesdiensten urheberrechtlich geschützte Lieder verbreiten. Dafür haben sie dauerhaft eine Erlaubnis bekommen. Eine begrenzte Ausnahmegenehmigung hatten evangelische Gemeinden dafür schon seit Beginn der Corona-Pandemie. So konnten sie Lieder und Liedtexte bei digitalen Übertragungen einblenden. Grundlage für die nun unbefristete Erlaubnis ist eine neue Vereinbarung mit der Verwertungsgesellschaft Musikedition. Sie hat ihren Sitz in Kassel und nimmt zahlreiche grafische Vervielfältigungs- und Abdruckrechte wahr und auch Rechte an Erstausgaben für Musikverlage, Komponisten oder etwa Textdichterinnen. Für den Friedenspreis des deutschen Buchhandels können seit heute wieder Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen werden. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels sucht eine Persönlichkeit, die in hervorragendem Maße vornehmlich durch ihre Tätigkeit auf den Gebieten der Literatur, Wissenschaft und Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen hat, heißt es in der öffentlichen Ausschreibung. Wer eine Idee hat, kann sie mit schriftlicher Begründung bis zum 1. März einreichen. Selbstvorschläge sind allerdings nicht möglich. An wen der mit 25.000 Euro dotierte Friedenspreis dann geht, entscheidet der Stiftungsrat. Die Auszeichnung wird im Oktober in der Frankfurter Paulskirche verliehen. Im vergangenen Jahr nahm sie der Schriftsteller Salman Rushdie dort entgegen. Die südkoreanische Unterhaltungsindustrie betreibt schon länger ein systematisches Trainee-System, um Nachwuchs für das K-Pop-Business auszubilden. Nun soll zum ersten Mal eine öffentliche Highschool für K-Pop gegründet werden. Das Bildungsamt in der Hafenstadt Busan will sie 2028 eröffnen und dort Unterricht in Gesang, Tanz, Instrumenten und anderen Künsten anbieten. Alles in spezialisierten Kursen, die auf die weiter wachsende K-Pop-Industrie abgestimmt seien, so die Behörde. Die Highschool soll Talenten aus Südkorea und auch anderen Ländern offenstehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wer war Walter Rodney, den manche den Rudi Dutschke der Karibik nennen? Ein schwarzer Aktivist und Intellektueller, dessen Werk viel von der heutigen Debatte über Kolonialismus vorwegnimmt. Einzelheiten gibt es gleich bei uns im Studio weiter. Max Oppel. Schönen guten Tag.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Er war cool.
I must have been a pretty good newspaper boy because they gave me a transistor radio for selling a lot of newspapers.
Ein Zeitungsjunge mit Transistorradio am Lenker.
I strapped the radio to the handlebars of my bicycle and rode around listening to 50,000 watts of power out of Memphis, Tennessee rhythm and blues stations.
Schwarze Musik.
Man, I was cool. One night,
da kommt Little Richard's Lucille.
The sound was like getting hit in the face. Powerful, crazy.
Das haut ihn vom Fahrrad. Kopfüber, vor den Augen seiner Freundin.
I slammed into the back end of a parked car. Head over heels. Right in front of my girlfriend.
Lucille! In Wien.
Ich sitze am Fuße der Museumstreppe. Neben mir Egon Schiele, der viel zu jung, mit 28 Jahren am spanischen Fieber stirbt.
Wer bringt eigentlich wen um in Wien?
Hier ist der Kompressor.
Das Lesen der anderen.
Heute mit einem Blick in das Jacobin-Magazin, das sich mit den Schnittstellen von Pop und Politik aus einer linken Perspektive beschäftigt. Die Sozialwissenschaftlerin Bafta Sabo hat in der aktuellen Ausgabe einen Text über Walter Rodney veröffentlicht. Bafta Sabo ist außerdem im Vorstand des Vereins Schwarze Menschen in Deutschland. Hallo Frau Sabo.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, Walter Rodney, zu diesem Namen braucht es natürlich vorab ein paar Infos. Er war ein Marxist, ein Intellektueller aus Guyana in Südamerika, ein Aktivist der antikolonialen Revolution in der Karibik, in Afrika und auch in Nordamerika. Es gab die nach ihm benannten Rodney-Unruhen 1968 in Jamaika. Er wurde mit nur 38 Jahren ermordet. Und sein Buch, Wie Europa Afrika unterentwickelte, ist jetzt neu übersetzt erschienen. Sie haben ein Vorwort geschrieben. Manche nennen ihn auch den Rudi Dutschke der Karibik. Bafta Sabo, warum ist Walter Rodney eine so wichtige Figur?
Ja, um ihn so als Person so ein bisschen zu verstehen, ist es vielleicht ganz gut, ihn nochmal biografisch kurz einzuordnen. Also Sie haben es ja gerade schon erwähnt, er kommt aus Guyana. Er hat dort studiert. Er ist dann nach London gegangen, um sein Studium fortzuführen, nachdem er in Jamaika studiert hat, und hat bei C.L.R. James, dessen Buch Die schwarzen Jakobiner auch relativ bekannt ist, unter anderem in so einem Studienzirkel war, teilgenommen und hat dort auch so ein Studium des Marxismus eigentlich nochmal vertieft. Das heißt, er ist sozusagen auch verbandelt mit der intellektuellen Geschichte des Marxismus aus so einer antikolonialen Perspektive aus der Karibik sozusagen. Die schwarzen Jakobiner befasst sich ja mit der Geschichte der haitianischen Revolution und das war für ihn auch so ein anleitendes Thema. Ein anderes Werk, was für ihn auch sehr prägend war, war von Eric Williams, auch ein marxistischer Historiker. Der wurde dann später der Präsident von Trinidad und Tobago. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Capitalism and Slavery, also Kapitalismus und Sklaverei, wo er so ein bisschen dargestellt hat, was so die kapitalistischen Wurzeln der Sklaverei in Amerikas eigentlich war. Und das ist auch so das intellektuelle Projekt von Walter Rodney gewesen, also den Kapitalismus als globale Geschichte nachzuzeichnen und zu verstehen, dass sozusagen die Geschichte des transatlantischen Sklavenhandels, der Unterentwicklung Afrikas, aber auch Lateinamerikas und der Karibik verbunden sind mit so einer Globalgeschichte des Kapitalismus eigentlich.
Also eine durchaus prägende, wichtige Figur, aber dennoch eher wenig bekannt. Ja? Also hier, zumindest hierzulande oder vielleicht auch in Europa. Wie kommt das?
Ja. Also ich würde sagen, in Deutschland wird er vor allem eher in so den Afrika-Wissenschaften rezipiert, also als Historiker der afrikanischen Geschichte. Im englischsprachigen Raum ist er natürlich ein bisschen bekannter. Aber auch da ist er eigentlich gar nicht so bekannt, wie er es sozusagen im letzten Jahrhundert eigentlich war. Also so ab den 2000ern ist die Rezeption von Rodneys Werk eigentlich immer mehr zurückgegangen. Aber er ist schon einer der tragenden Figuren der Black Power Bewegung in der Karibik zum Beispiel gewesen. Das heißt, er ist jemand, der für die Formierung von so etwas wie einer schwarzen Identität, einem schwarzen Bewusstsein, einer der zentralen Figuren gewesen. Deswegen war er auch da immer schon einer der wichtigsten Figuren, die dort existiert haben. Aber ich glaube, es war insbesondere sein Buch, wie Afrika unterentwickelte, was ihm nochmal so einen besonderen Status verschafft hat, weil es als Werk eigentlich relativ einzigartig ist in dem, was es verkörpert.
Dann gehen wir mal direkt darauf ein. Also wie Europa Afrika unterentwickelte, 1972 in Großbritannien bereits erschienen. Die Übersetzung ins Deutsche, die titelte damals anders, nämlich die Unterentwicklung Afrikas, was ja was anderes bedeutet. Ja, da taucht nicht Europa als Akteur auf, sondern Afrika wird quasi eine Unterentwicklung unterstellt per se. Inwiefern hat diese Verzerrung eine so große Rolle gespielt, dass es jetzt eine neue Übersetzung gibt?
Ja, also der Titel der deutschen Übersetzung war Afrika, die Geschichte einer Unterentwicklung. Und das ist natürlich interessant, weil Rodney diesen Titel, wie Europa Afrika unterentwickelte, sehr bewusst gewählt hat. Also es ging ihm darum zu zeigen, dass die Entwicklung in Europa direkt zusammenhängt mit der Unterentwicklung in Afrika. Also dass es sich da um ein Verhältnis, konkreter auch nur ein dialektisches Verhältnis handelt, wo das eine das andere ein Stück weit bedingt. Und er beginnt dort bei der Geschichte der Anfänge des Kapitalismus und auch bei etwas, was auch bei Marx eigentlich schon stand. Also auch Karl Marx schreibt im ersten Band des Kapitals über die Geschichte der Entstehung des Kapitalismus und beschreibt auch da, dass der Kolonialismus ein wichtiger Faktor war, um das erste Kapital in Europa überhaupt erstmal so anhäufen zu können. Und das ist im Prinzip da, wo Walter Rodney ansetzt und zeichnet diese ganze Geschichte sozusagen nochmal nach aus dem Standpunkt Afrikas, also aus der afrikanischen Perspektive, wie die Unterentwicklung dort systematisch stattgefunden hat. Und das ist eben wichtig, weil wir ja häufig heutzutage zum Beispiel von so Entwicklungsländern sprechen, wenn wir von unterentwickelten Ländern sprechen. Und er benutzt Unterentwicklung sehr bewusst als Begriff. Also es ist kein moralischer Begriff, der ist auch nicht abwertend gemeint oder sowas, sondern einfach ein ökonomischer Zustand, in dem diese Länder sich befinden. Und da von Entwicklungsländern zu sprechen, wäre sogar eher ein Euphemismus, weil es impliziert, dass es für diese Länder möglich ist, eine nachholende Entwicklung an den Tag zu legen. Also irgendwann mal sich auf Augenhöhe mit sozusagen dem europäischen Kapitalismus irgendwie aufzuhalten. Und das ist auf Grundlage der Begriffe Rodneys nicht wirklich möglich. Da hängt die Entwicklung der Länder des globalen Südens sehr direkt zusammen mit der Unterentwicklung der Länder des globalen Südens.
Also hat er eigentlich die Dekolonisierungsdebatte vorweggenommen?
Er hat sie vorweggenommen, aber er hat sich auch mittendrin befunden. Also er bezieht sich sehr stark auf so Begriffe der Dependenztheorie. Ich weiß nicht, wie bekannt die heute noch ist, aber das ist damals so eine theoretische Richtung innerhalb des Marxismus, aber auch außerhalb des Marxismus gewesen, wo viele Theoretiker, es hat erstmal in Lateinamerika stattgefunden und ist dann sozusagen auch nach Afrika übergeschwappt, angefangen haben, sich damit auseinanderzusetzen, wie hängen eigentlich globaler Norden und globaler Süden ökonomisch miteinander zusammen. Also Fragen von Kolonialismus und Imperialismus, von sozusagen ungleichem Tausch, der auf so einem Weltmarkt stattfindet, dass die Produktion, die im globalen Süden stattfindet, sozusagen weniger wert ist als die, die im globalen Norden stattfindet. Und das war auch der Zeitgeist, in dem Rodney sich bewegt hat und das war auch sozusagen die theoretische Richtung, in der Rodney ein Stück weit stattgefunden hat. Mhm. Ich würde aber sagen, dass er da noch mal ein bisschen weitergegangen ist. Also er greift viele der heutigen Debatten voraus, aber Viel von dem, was er diskutiert, war damals auch Teil einer Diskussion, die auch in einem bestimmten politischen Zeitgeist stattgefunden hat. Also es gab ja viele antikoloniale Bewegungen, viele Länder, die so ihre formale Unabhängigkeit erreicht haben. Und in diesem Zusammenhang hat natürlich auch viel intellektuelle Debatte dazu stattgefunden.
Also man kann ihn heute auf jeden Fall in diesem Zusammenhang lesen und sicher auch noch was lernen daraus für die jetzige Sicht auf die Situation. Allerdings den Marxismus, den Leninismus, den er ja im Prinzip dann auch als Staatsform ja haben wollte, wenn ich das recht verstehe, der ist ja nun in vielen Ländern der Welt, auch in Afrika, gescheitert. Also ist er trotzdem weiterhin für Sie politisch aktuell?
Ja, das ist interessant, weil das Fragen sind, die Rodney auch selber aufgreift in seinem späteren Werk. Also er wurde ja nur 38, aber er hat trotzdem sehr viele von diesen Fragen auch später schon behandelt. Also er ist dem Marxismus immer treu gewesen, weil der Marxismus für ihn nicht irgendwie eine bestimmte Ideologie war, die sich als Staatsideologie wieder gespiegelt hat, sondern wirklich als, das war für ihn eine wissenschaftliche Methode, sich die Gesellschaft anzueignen. Das heißt, für ihn war das natürlich auch relevant, darin zu fragen, okay, welche Fehler wurden eigentlich gemacht in der Umsetzung bestimmter sozialistischer Prinzipien in bestimmten Staaten. Also er hat damals in Tansania gelebt, wo man sich am Prinzip des afrikanischen Sozialismus versucht hat, der sehr schnell sehr repressiv geworden ist. Mhm. Und das hat er kritisiert. Und deswegen hat er immer weiter, gerade gegen Ende seines Lebens, eigentlich immer darauf gesetzt, wie wichtig es ist, so einen Sozialismus von unten eigentlich aufzubauen. Also den Sozialismus nicht primär als Staatsform zu verstehen, sondern als Form der Organisation der arbeitenden Klassen. Deswegen ist er dann auch nach Guyana zurückgekehrt und hat dort auch die sogenannte Working People's Alliance aufgebaut und wurde wegen dieser Aktivitäten tatsächlich auch dann umgebracht durch das Regime in Guyana.
Also er ist auf jeden Fall eine interessante, wenn auch dann am Ende eben auch tragische Figur. Und dass er jetzt eben auch nochmal eine Rolle spielt im Jacobin-Magazin und dass Sie über ihn schreiben, ist vielleicht auch nicht unbedingt Zufall, denn auch das habe ich vorher erfahren, dass Sie mit 14, als Sie 14 Jahre alt waren, Rodneys Buch von Ihrem Vater ans Herz gelegt bekommen haben.
Ja.
Also insofern, warum war und ist das zentral für Ihr Selbstverständnis, dieses Buch?
Ich denke, das war es für viele Afrikaner einer bestimmten Generation. Also ich habe mich darüber auch tatsächlich mit Amina ausgetauscht, die damals unsere Buchvorstellung im Dezember moderiert hat, die das genauso von ihrem Vater angeraten bekommen hat. Das ist, ich denke, für so eine bestimmte ältere Generation, die ich sage jetzt auch mal, ein bisschen gebildeter ist, die sich kritisch zur afrikanischen Geschichte verhält, war das wirklich ein sehr, sehr zentrales Werk, also fast schon Bibelstatus, weil es einerseits natürlich eine sehr wissenschaftliche Analyse davon ist, wie die afrikanische Geschichte in einem Zeitraum von irgendwie 300 Jahren ausgesehen hat. Aber er geht auch noch mal ein bisschen weiter zurück. Also er guckt sich an, okay, es hat Entwicklungen in Afrika gegeben, es hat vorkoloniale Entwicklungen in Afrika gegeben, aber er unterscheidet zwischen sowas wie so einer allgemeinmenschlichen, ökonomischen Entwicklung und dem, was Entwicklung im Kapitalismus eigentlich bedeutet. Und er räumt einfach mit sehr vielen, ich sag jetzt auch mal, rassistischen Stereotypen über den afrikanischen Kontinent auf, mit rassistischen Erklärungsmustern darüber, warum Afrika an dem Punkt ist, an dem es ist. Also ne, das ist, es gibt ja irgendwie sehr so kulturalistische Erklärungsfaktoren, die sagen, weil Afrikaner einfach nicht so intelligent sind oder weil sie einfach nicht so eine Kultur des Fleißes haben, wie die es in Europa gibt. Oder es gibt ja sehr viele andere Erklärungsmuster. Und er führt es sehr klar auf sehr ökonomische Ursachen zurück und beschreibt aber trotzdem, es hat Innovation, es hat Entwicklung gegeben, die bewegt sich aber außerhalb von so einem kapitalistischen Entwicklungsparadigma. Und deswegen ist es, denke ich, ein Werk, was auf sehr einzigartige Weise einerseits geschrieben wurde, um so ein bestimmtes afrikanisches Selbstbewusstsein auch hervorzubringen. Und das schreibt Rodney auch sehr explizit, dass es ihm vor allem darum ging, das Selbstbewusstsein der afrikanischen Bevölkerung auch zu stärken. Mhm. Und deswegen ist es auch sehr zugänglich geschrieben, es ist nicht zu akademisch verfasst. Und gleichzeitig ist es aber ein sehr, sehr wissenschaftliches Werk. Also mit sehr konkreten wissenschaftlichen Argumenten arbeitet er. Er ist in Archive gegangen, in Tansania, aber auch sonst, und hat sich sozusagen sehr konkrete wissenschaftliche Daten angeeignet, um die afrikanische Geschichte trotzdem sehr objektiv darzustellen. Also es ist kein politisches Werk in dem Sinne, auch wenn es eine politische Motivation und einen politischen Zweck hat.
Der schwarze Aktivist und Intellektuelle Walter Rodney und seine Bedeutung für das Black Empowerment mit seinem zentralen Werk, wie Europa Afrika unterentwickelte. Das war Sozialwissenschaftlerin Bafta Sabo, die einen Text über ihn im Jacobin-Magazin veröffentlicht hat. Ich bedanke mich.
Ich danke auch.
Fundstück. Irgendwie enttäuschend, wenn man bei einer Reise in weit entfernte Länder das vorfindet, was man geglaubt hat, hinter sich zu lassen. Etwa Coca-Cola und Snickers-Riegel, die es auch beim Wandern im Himalaya an so gut wie jeder Ecke gibt. Die US-amerikanische Künstlerin und Radioproduzentin Karen Michelle hatte sich 1985, als Fernreisen noch etwas Besonderes waren, auf neue Eindrücke in Kenia gefreut. Im Mzima Springs Nationalpark fand sie aber nur, worauf sie sich durch Disneyland bereits vorbereitet sah. Ihre Eindrücke davon hat sie in einer Soundpostkarte zusammengefasst.
Mzima Springs was everything that Disneyland had prepared me for.
I hear the call of the wild.
Hippos love to keep cool in the heat of the day by standing in the deep water of the streams with only their noses above the surface. The pink panther jumped back to the bank of the stream and watched as a huge hippopotamus rose up out of the water. Are not always what they seem to be here in the jungle.
Jumbo from Safari hugs Karen.
Audioeindrücke aus einer anderen Zeit. Karen Michelle, Postcard from Mzima Springs. Ein Fundstück von Paul Paulun.